Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermitteln 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher.
Und mein heutiger Gast ist
Gerald Unterberger. Und er ist der geschäftsführende Gesellschafter von der Unterberger Gruppe. Und die Unterberger Gruppe ist in drei wesentlichen Bereichen tätig. In der Automobilbranche, Immobilienbranche und die Gruppe hat auch diverse Unternehmensbeteiligungen. Gestartet hat das Unternehmen 1976. Da hat es Fritz Unterberger und seine Frau Helga gegründet. Gestartet als Autohaus. Damals gab es 5 Mitarbeiter. Das Stammhaus ist in Kufstein und mittlerweile hat das Unternehmen über 700 Mitarbeiter und blickt auf eine spannende und erfolgreiche Vergangenheit zurück. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Gerald Unterberger. Hallo Gerald, vielen Dank für deine Zeit. Lieber Gerald, du bist der Oldtimer-Fan. Ihr habt ja sogar ein Museum, was ich gehört habe. Wie kam das zustande?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Das Thema Oldtimer, das habe ich jetzt nicht ganz am Anfang schon quasi in mir gehabt, aber es war so ein entscheidendes Erlebnis. Ich bin mit dem Rad jeden Tag zur Schule gefahren und irgendwann habe ich eben am Weg zur Schule mit dem Rad mit ein paar Kollegen von mir so eine BMW M1 in der Stadt Kufstein stehen gesehen. Und bin dann auch stehen geblieben und war eben total fasziniert von dem Auto. Und bin da gar nicht mehr weggegangen. Ich glaube, ich bin da 10 Minuten um das Auto rum gegangen und war einfach richtig fasziniert von der Form, von der Formsprache her. Wir selber haben, soweit ich mich erinnern kann, auch Nieren verkauft. Also der Papa hat da auch nie einen Kunden gehabt fürs Auto, weil der damals schon sehr teuer war. Ich glaube, er gekostet 700.000 Schilling zur damaligen Zeit. Das war richtig viel Geld. Und irgendwann habe ich den Entschluss gefasst, oder eigentlich sogar an diesem Tag, das war so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis, dass ich mir geschworen habe, irgendwann, wenn ich mir das leisten kann, dann werde ich mir so ein Auto mal kaufen. Und habe diesen Traum auch, sage ich mal, nicht jeden Tag gehabt, aber irgendwann ist der Traum oder dieser Entschluss irgendwann wieder entstanden, wo dann doch, sage ich mal, ein Zeitpunkt gewesen ist, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist der Zeitpunkt einfach da, wo du das auch leisten kannst. Und irgendwann habe ich mir das Auto über ein Jahr lang gesucht und habe dann ein ganz tolles Auto gefunden mit 1400 Kilometer in Deutschland und bin da eben mit dem Zug hingefahren und habe das Auto gekauft. Und seitdem steht er in der Garage bei uns und ich habe so eine Freude, jetzt, wenn ich den nur sehe, wenn ich den anschauen kann, weil es einfach so ein tolles Auto ist.
Was verbindest du persönlich mit Autos? Also was fasziniert dich daran? Ist es einfach, weil man von der Kindheit geprägt ist, weil man mit dem aufwächst? Du bist ja, glaube ich, 1971 geboren.
Ja.
Das Unternehmen 1996 gegründet. 76. War da einfach schon die Autoaffinität von der Kindheit an vorhanden?
Ja, glaube ich, eins ist klar, wenn du halt mehr oder weniger in der Werkstatt aufwachst, ich bin wirklich... Damals, wo die Eltern eben angefangen haben, da war halt auch die Zeit so, dass natürlich der Aufbau da war eines Unternehmens und da war halt auch nicht viel Zeit jetzt für Hausaufgaben und für diese Dinge. Und ich bin halt dann natürlich auch viel in der Werkstatt gewesen, habe mich immer fasziniert, ein bisschen rumbasteln und schrauben und irgendwann sind dann die Mopeds gekommen und habe relativ als kleiner Bursche im Moped basteln angefangen und bin so quasi in die Materie der Motoren und der Zwei- und Vierräder reingewachsen. Und klar faszinierte das dann. Und wenn du dann so tolle Produkte hast, dann war das immer begeisternd, wenn halt ein neues Modell gekommen ist und wir da Präsentationen gehabt haben. Wachst du einfach mit dem Thema, ganz klar.
Ihr habt ja verschiedene Marken im Angebot. Vielleicht eine etwas demaskierende Frage, aber was ist so deine Lieblingsmarke?
Ja, meine Lieblingsmarke, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig zu beantworten, aber ich würde jetzt schon sagen, unsere Hauptmarke ist BMW. Ich bin mit BMW groß geworden und BMW baut für mich sicher einer der faszinierendsten und tollsten Autos der Welt, von der ganzen Konnektivität her, von der Formsprache von der Qualität her, es ist wirklich ein ganz ein faszinierendes Unternehmen. Und gerade auch, wo wir da angefangen haben, war BMW ja noch ganz anders, wo sie jetzt sind, im Stellenwert her. Also BMW hat da so aufgeholt und Gas gegeben und in der Produktsubstanz, das ist echt faszinierend, was die gemacht haben und wo das Unternehmen da steht. Ich kann mich nur sehr gut erinnern. Also meine ersten Händlertagungen als junger Kerl, wo BMW war immer das erklärte Ziel, wir wollen Nummer 1 werden, wir wollen Mercedes wollen. Und damals war einfach die Differenz nur, sage ich mal, auch relativ groß noch, wo ich gesagt habe, wow, das sind aber sehr ehrgeizige Ziele, da ist wieder einer ganz gescheit. Und wenn man dann die letzten Jahre dann angeschaut hat, einfach, und irgendwann war der Punkt da, wo BMW auf einmal mehr Autos wie Mercedes verkauft hat, das war damals, zum damaligen Zeitpunkt undenkbar. Also ich mir dachte, ja, was redet jetzt der da oben auf der Bühne? Und tatsächlich haben die das geschafft. Und von daher ist BMW schon eine extrem faszinierende und spannende Marke.
Wie habt ihr auch über die vergangenen Jahre weiterentwickelt? Also wie war da der Prozess? Was waren damals die Ziele? Waren die auch sehr überambitioniert, wo man gesagt hat, okay, das scheint jetzt eher unmöglich. Mittlerweile gibt es ja 19 Standorte in Tirol, Salzburg, Vorarlberg und in Bayern. Was ist das Erfolgsrezept und wie ist das zustande gekommen?
Ja, wir haben jetzt, ich würde sagen, das würde uns schon sehr stark, glaube ich, von Konzern unterscheiden, dass wir einfach nicht jetzt Ziele haben und sagen, wir wollen in 2 oder 3 Jahren die und die Größe haben. Oder das war für uns nie jetzt ganz wichtig, klingt jetzt vielleicht blöd, aber das ist so. Also wir haben jetzt nicht das Ziel, also wir haben jetzt nicht mit heute ein Ziel, in 3 Jahren den und den Umsatz zu machen, sondern das waren Situationen aus verschiedensten Gründen, die ergeben sich oder haben sie ergeben. Dann haben wir halt entschieden, okay, da hat es wieder eine Möglichkeit gegeben, sie zu erweitern, zu expandieren. Dann haben wir das wahrgenommen, haben auch viele Dinge nicht wahrgenommen. Einfach, wir haben da relativ klare Wachstumsprinzipien und die verfolgen wir sehr streng, wenn wir sagen, okay, wenn irgendwas sich ergibt, und mittlerweile ist es halt so, dass uns doch sehr viel angeboten wird, dann setzen wir uns zusammen, analysieren das und sagen, macht das Sinn, ja oder nein? Und dann entscheiden wir einfach und sagen, okay, wir treten in Verhandlungen mit demjenigen, der halt sein Auto verkaufen will oder, also wenn wir im Autogeschäft bleiben, oder wir sagen gleich ab und sagen, nein, das entspricht nicht unseren Prinzipien und dann sagen wir auch ab. Also wir haben Jahre gehabt, da war gar nichts, kein Wachstum und dann hat es aber wieder Situationen gegeben, wo man gesagt hat, ja, Herrschaftszeiten, wie sollen wir denn das alles machen? Das sind alles interessante, sage ich, Angebote gewesen, wo man sagt, das kann man eigentlich nicht auslassen, haben dann auch verhandelt und sehr oft ist es ja was geworden und dadurch war immer die stetige Wachstum. Also wir haben uns nie verschlossen gegenüber Expansionen, aber wie gesagt, immer mit Augenmaß und gewissen Vorsicht einfach.
Wie war das damals, dass du ins Unternehmen eingestiegen bist? Damals warst du ja 24 Jahre alt. Wie war das damals? Und ich stelle ja gern die Fragen der Vergangenheit, ja, sagen wir mal so. Was hättest du gerne mit 24 Jahren gewusst, dass du heute weißt?
Ja, eingestiegen bin ich sogar früher tatsächlich. Also ich habe die HTL für Kraftfahrzeugmaschinenbau fertig gemacht und habe dann mein Programm gemacht, die Bundeswehr gemacht und habe dann noch auswärts gearbeitet bei einer ganz interessanten Firma. Das war damals die Firma Albert Motor Tuning, das war in Würgl ein ganz tolles Unternehmen. Die haben von Ferrari, Porsche, BMW ganz edle Motor Tunings gemacht und da habe ich damals arbeiten dürfen. War ja sehr stolz damals, weil ich quasi da oben mehr oder weniger mein Arbeitsleben gestartet habe. Bin aber dann sehr schnell dann ins elterliche Unternehmen eingestiegen. Ganz klassisch, ich habe alle Abteilungen durchgemacht, ich habe Auto aufbereitet, ich habe Auto putzt, ich habe Autoradios einbaut, das war damals noch. Ich habe gebrauchte Autos technisch aufbereitet, ich war im Ersatzteillager und habe ganz klassisch gebrauchte Autos verkaufen angefangen, war dann einmal, damals haben wir nur 2 Standorte gehabt, das war Kufstein, unser Stammbetrieb, und im St. Jan, damals der erste Filialbetrieb, und bin dann eben in St. Jan, habe dann angefangen, Autos zu verkaufen und bin dann so quasi in dieses Unternehmen eingestiegen und irgendwann, eben mit 24, bin ich dann in Kufstein, habe ich dann quasi die Leitung übernommen und habe dann den Standort geführt, den Stammbetrieb.
Wie hast du dich damals gefühlt? Also war da viel Angst auch dabei oder Nervosität? Und hast du dich jemals gefragt, okay, werde ich dem Ganzen gerecht? Oder wie waren damals so deine Gedanken?
Naja, es ist relativ schnell gegangen. Also es war ja, sehr kurzfristige Entscheidung, das zu machen. Also ich habe jetzt auch nicht viel Zeit gehabt zum Überlegen, und ich habe auch nicht überlegt, also ich habe jetzt auch nicht irgendwie Angst gehabt vor dem Thema, aber ich habe schon natürlich einen gewissen Respekt, weil natürlich damals mein Vater schon sehr dominant war, weil er natürlich das Unternehmen aufgebaut hat und es war halt sein Baby oder von den Eltern das Baby, und natürlich sind die Mitarbeiter damals sehr stark auf den Vater fixiert gewesen. Jetzt musst du natürlich schon deinen eigenen Weg gehen mit schon großem Respekt und Feingefühl, aber ich glaube, einen Respekt kannst du da nicht kaufen, sondern die musst du, glaube ich, erarbeiten bei den Mitarbeitern, dass einfach eine gewisse Vertrauensbasis da ist und dass man sozusagen dann als Juniorchef damals auch respektiert worden ist. Und ich denke, das haben wir dann ganz gut hingekriegt. Ja, also ich glaube, das Unternehmen ist einfach dann weiterhin erfolgreich gewachsen, und es war eine spannende Zeit, ja.
Wann sind die anderen zwei Sparten dazugekommen, die Immobiliensparte und die Unternehmensbeteiligungen?
Ja, die Unternehmensbeteiligungen, die haben sich halt auch so, da hat es jetzt auch nie einen klaren Plan gegeben, sondern es waren einfach so Beteiligungen aus Partnerschaften, teilweise aus Freundschaften raus, wo man dann mit befreundete Menschen einfach entweder ein Unternehmen gegründet hat oder eine operative Gesellschaft, wo man gesagt hat, im Wohnbau oder im Versicherungsbereich gibt es verschiedene Themen, wo wir eben beteiligt sind, wo man gesagt hat, da könnte man eigentlich gemeinsam was machen. Und so sind die Dinge entstanden. Also da hat es jetzt auch nicht einen Masterplan gegeben und sagt, so wie heute, sage ich, irgendein Joint Venture oder dass man irgendein Startup unterstützt und sagt, da hat man dann einen Plan und ein gewisses Budget. Das hat es damals nicht gegeben und das haben wir heute noch nicht so. Das hat es einfach ergeben. Also diese Partnerschaften, muss aber sagen, funktionieren die wir haben, alle sehr gut. Da sind wir sehr erfolgreich in dem und da sehr stolz drauf. Und das Thema Immobilien, das hat damals der Vater sehr früh angefangen, ich glaube, es war 81, wo seine ersten Projekte waren. Und ja, die funktionieren. Mittlerweile ist auch der Immobilienbereich ein richtig großes Rad, was wir da drehen, wo wir einfach schon sehr viele Projekte haben.
Ja. Das seid ihr eigentlich auch ein Vorreiter. Also andere Tiroler Unternehmen haben ja relativ spät angefangen, wie jetzt zum Beispiel der Eglo, was ich weiß. Also ja, so gesehen war es ja ihr Vorreiter, kann man sagen.
Ne? Ich denke schon, dass wir da sehr früh dran waren und der Vater damals schon ein Visionär war, was das anbelangt. Und eben, wenn man sich heute die Projekte anschaut, die mittlerweile, wo irgendwann einmal gemacht worden sind, teilweise auch wieder verkauft sind, sind alle irgendwie doch sehr prägend gewesen für einen Ortskern. Wenn ich jetzt gerade in Kufstein den Arkadenplatz denke, der quasi mitten im Stadtkern doch eine sehr prägende Erscheinung ist, in Würgl um das M4, was ein Meilenstein, würde man sagen, für Würgl. Hat es doch sehr viele tolle Projekte gegeben, doch.
Was für ein Bereich interessiert dich am meisten von den dreien? Also wo blüht richtig dein Herz auf? Bei den Oldtimers wahrscheinlich.
Ja, bei den Oldtimers geht ja mein Herz auf, aber ist natürlich, sage ich mal, nur ein Randthema für uns, der Bereich Oldtimer. Mittlerweile muss ich aber sagen, dass wir da jetzt nicht nur sammeln, sondern das hat sich auch aus dem Zufall ergeben, dass wir ein Unternehmen letztes Jahr übernommen haben, die Firma Jensen Classic, der Herr Jensen, der würde mal sagen, Europas, einer der führenden Europas Restaurationsbetriebe ist, der in Pension gegangen ist, keine Nachfolgeregelung gehabt hat und dann irgendwann bei uns aufgeschlagen ist und wir den jetzt übernommen haben und mittlerweile das schon ein Teil ist auch unseres, von unserem Business, also Oldtimer-Restaurationen, Oldtimer-Handel, ist mittlerweile also nicht nur eine Leidenschaft, sondern auch ein Business Case One, wo wir auch versuchen, da erfolgreich zu sein, wirtschaftlich.
Aber schmerzt dir nicht ab und zu das Herz, wenn man ein Oldtimer natürlich, also natürlich ist da ein Geschäftssinn dahinter, aber ja, wenn man jetzt einen schönen Oldtimer hat und irgendwie schließt man den ja dann schon ins Herz, oder?
Schon, also ich glaube, die, was wir jetzt so die letzten Jahre immer wieder dazu gekriegt haben in der Sammlung, da haben wir jetzt auch nichts verkauft noch bis jetzt, sondern die Oldtimer, die wir sozusagen kaufen, verkaufen, die, da hast du natürlich auch nicht so eine Bindung. Also du fährst da wirklich hin, schaust dir den selber an mit Leidenschaft und da würde mir schon das Herz wehtun, wenn ich mich da drehen muss von so einem Auto. Aber haben wir jetzt bis jetzt nicht gemacht. Also die wir eben verkauft haben, da
gibt es jetzt auch keine Bindung dazu. Würde es jemals für dich in Frage kommen, den BMW M1 zu verkaufen? Also wenn jetzt ein unmoralisches Angebot kommen würde, sagen wir mal so.
Nein, das muss schon ganz sehr unmoralisch sein, aber ich sag, Geld ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht alles im Leben und ich glaube, es gibt gewisse Werte, wo man sagt, man muss nicht immer alles sozusagen zu Geld machen, sondern es gibt da Dinge, wo ich sage, man hat einmal Freude damit, dass man eine kleine Runde dreht und einfach, wie ich schon gesagt habe, das Auto anzuschauen, ist schon sehr faszinierend.
Ja, ist ein schöner Satz, dass Geld nicht alles ist im Leben. Jetzt habe ich ein bisschen abgelenkt wegen deinen Oldtimers, aber was ist jetzt so dein Lieblingsbereich?
Mein Lieblingsbereich ist schon natürlich der Automotive-Bereich, weil einfach da eben mein Herzblut drinnen steckt da und sehr, sehr viel Emotion drinnen ist. Einfach, weil ich auch da mit dem Thema groß geworden bin, muss man jetzt auch sagen.
Wie denkst du, sieht der Autohandel der Zukunft aus? Also denkst du, dass es irgendwann sein kann, dass BMW zum Beispiel hergeht und sagt, okay, ihr müsst jetzt quasi nicht mehr die Autos verkaufen, wir stellen die bei euch unter und ihr bekommt dann fürs Verkaufen quasi Provision, aber ihr müsst die quasi nicht mehr bezahlen,
oder? Ein Agenturmodell, ja. Da diskutieren wir auch viel. Ob das einmal kommt, ich weiß es nicht. Also es ist ja sehr viel im Umbruch. Ich bin eins der festen Überzeugung, dass der stationäre Autohandel, gerade mit Automobilen, wie es wir jetzt haben, einfach ein bisschen im Premium-Bereich, der wird, denke ich mal, schon sehr, sehr lange noch im Autohaus stattfinden, weil eben gerade so ein Auto, und wenn ich gerade jetzt anschaue, tagtäglich, wenn Kunden reinkommen, Interessenten reinkommen und die interessieren sich für Auto, klar ist die Information der Interessenten deutlich höher, weil einfach das Internet da ist, die Leute informieren sich, sind sehr gut eben vorinformiert schon zu den einzelnen Produkten. Aber wenn sie dann da sind, es ist doch ein sehr komplexes Thema und ich weiß gar nicht, wie viele tausend verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten es gibt, halt Auto zu konfigurieren. Und da ist es schon noch einfach die Beratung extrem wichtig, wie ein Verkäufer halt den Kunden berät und das jeder auf dem Typen sehr anders. Und mittlerweile gibt es halt doch auch speziell in der Motorisierung verschiedene Bereiche. Es gibt den klassischen Verbrennungsmotor, es gibt den Hybrid, Plug-in-Hybrid und es gibt den vollelektrischen Wagen. Und da muss man auch sagen, jetzt Modell passt da nicht zu jedem Fahrer. Also man muss schon einmal analysieren dann und den Kunden beraten und sagen, wie fahren sie, was sind sie für Typ von vorne her, und anhand von diesen Informationen versucht man dann auch dem Kunden das Bestmögliche zu verkaufen, weil es ist nicht so, dass jetzt jeder nur für Elektroauto ist oder jeder nur für einen Verbrennungsmotor, sondern gibt da vielleicht das Mittelding mit einem Plug-in-Hybrid, wo er sagt, das ist genau das Richtige für den Kunden. Und solange das ist, wird es den stationären Handel geben. Ob das Agenturmodell irgendwann greift, weiß ich selber nicht, aber aktuell ist es zumindest bei uns im Markt jetzt nicht geplant, wird man schauen. Also BMW hat es sogar schon mal gehabt, damals mit dem i3, dieses Agenturmodell, und das hat damals nicht wirklich funktioniert. Also BMW ist dann wieder zurückgegangen in das klassische Vertriebsmodell.
Wie geht es dir da persönlich als Unternehmer? Weil mir kommt vor, die Unternehmer, die wollen ja immer so gut es geht alles unter Kontrolle haben. Und bei Partnern oder bei Händlern oder bei Automobilherstellern hat man ja mehr oder weniger Kontrollverlust. Also man ist ja immer darauf angewiesen, was produziert der? Was verlangt er für einen Preis? Was gibt's für Modelle? Wie sieht das neue Design aus? Also man hat ja eigentlich null Kontrolle mehr darüber, oder? Also wie geht's dir persönlich damit?
Ja, das stimmt. Die Themen haben wir auch schon gehabt, dass gewisse Marken, also wir haben auch schon Marken gehabt, die sind dann wirklich über mehrere Jahre, haben mehr oder weniger am Markt vorbei produziert oder haben gar nichts mehr richtig, keine neuen Modelle rausgebracht, unpassende Modelle. Dann hast du schon ein Problem, aber unser Glück war immer das Große, dass einfach unsere Hauptmarken, und in dem Fall würde ich fast sagen, sind das drei an der Zahl. Das ist natürlich klassisch BMW und Mini, das ist die BMW-Gruppe, BMW-Group-Produkte. Da haben wir, seit wir BMW haben, man kann es ja selber ja nachlesen, das ist jetzt nicht nur meine persönliche Meinung, sondern ich glaube, das steht in jeder Zeitung, kann man das nachverfolgen, dass einfach der Konzern über viele, viele Jahrzehnte erfolgreich war und mega erfolgreich ist. Und das ist natürlich für uns schon ein Riesenglück gewesen. Und ich kann mich erinnern, der Papa hat einmal erzählt, damals, wo er sich selbstständig gemacht hat, eben mit der Mama, dass er damals nicht gewusst hat, was für Marke, und er wollte eigentlich damals Renault haben. Und Renault hat aber nicht gekriegt, also das wollten schon vergeben, die Marke Renault, und ist dann durch Zufall eben auf BMW und Volvo gestoßen und über die Denzel-Gruppe. Denzel war damals Generalimporteur von BMW und von Volvo. Und hat eben damals, haben sie mit den beiden Marken angefangen. Also ist oft interessant, wie das Leben so spielt. Oft muss man auch sozusagen Glück im Unglück, dass man damals vielleicht die Marke nicht gekriegt hat. Gut, man weiß jetzt nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn wir jetzt mit Renault gestartet hätten. Aber so muss ich sagen, ist mir jetzt so gefühlt schon deutlich lieber mit BMW, weil BMW doch sehr erfolgreich war. Und auch die anderen beiden Hauptmarken ist Jaguar Land Rover. Sehr tolle Produkte, das hat sich auch ergeben eigentlich aus, weil BMW einmal vor vielen Jahren Rover gekauft hat, den Konzern, und damals war im Land Rover dabei. Und wir damals von BMW gebeten worden sind, auch den Vertrieb für Rover Land Rover Produkte zu übernehmen, und aus dem heraus BMW hat sich schnell dann wieder abgestoßen. Wir haben natürlich dann die Gebäude und die Firmen gehabt, weil wir dann Firmen gekauft haben, Mitarbeiter eingestellt haben, und wir sind quasi dann zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen doof da gestanden und haben gesagt, ja, wie geht's denn jetzt weiter? BMW zieht sich da zurück. Ist aber alles gut ausgegangen. Jaguar Land Rover hat sich auch sehr toll entwickelt, auch sehr erfolgreich. Und die dritte Marke ist bei uns Hyundai, speziell jetzt in Tirol. Haben wir jetzt 4 Standorte mit Hyundai. Ist mittlerweile auch ein extrem starkes Produkt geworden und so, ja.
Ist es wichtig, dass man noch eine breite Vielfalt hat an Marken, oder würdest du sagen, okay, es ist eigentlich wichtiger, dass man die Marken hat, dass man die Marken, was man anbietet, dass man die auch richtig gut verkauft, weil wenn man dann irgendwann so ein Überangebot hat, dann ist es ja irgendwie schwierig, da überall nur eine fachspezifische Beratung zu bieten.
Ja, das die stimmt. Also in dem ist es ein bisschen so unser Expansionsprinzip mit Marken, also nicht jetzt ein Standort jetzt, also sag ich, wir nehmen jetzt einen Betrieb in Wien oder irgendwo in Deutschland, wo es einfach nicht zu uns dazu passt. Wir haben auch insofern ein Prinzip, dass wir sagen, wir nehmen eigentlich keine neuen Produkte dazu. Das heißt, viele machen vielleicht auch den Fehler, dass wenn sie jetzt einmal ein bisschen eine schwierige Phase haben oder generell das im Vertrieb nicht ganz so funktioniert, dann gleichen sie das mit einer anderen Marke aus und vielleicht nur nicht dazu. Und dann habe ich überall ein bisschen was und habe aber nie eine Kompetenz. Und das haben wir eigentlich nie gemacht. Wir haben eigentlich unser Profil die letzten Jahre geschärft. Wir haben uns sogar von Marken getrennt, wo wir gesagt haben, die sind A nicht erfolgreich und B haben wir da nicht die Kompetenz so aufgebaut. Und haben gesagt, wir trennen uns wieder und schärfen die Kompetenzen einfach in dem Bereich, wo wir haben. Und das, glaube ich, war schon der richtige Weg. Oder nicht glaube ich, sondern bin sogar so 100% überzeugt, dass das der richtige Schritt war. Einfach die Produkte, die wir haben, die richtig anzubieten, professionell anzubieten. Und dass man da am Markt wahrgenommen wird, und denke, dass uns das ganz gut gelungen ist.
Du hast vorhin angesprochen, dass Geld nicht alles ist im Leben. Ich würde mir jetzt fragen, und ich stelle dir auch die Frage, was ist in deiner Definition Erfolg? Also wann würdest du sagen, bist du erfolgreich? Oder siehst du Erfolg immer als Ganzes in der Gruppe mit den 750 Mitarbeitern? Oder würdest du sagen, okay, in dem Bereich war ich jetzt erfolgreich?
Und naja, ich würde mal sagen, es gibt natürlich zwei verschiedene Erfolge. Es gibt natürlich den wirtschaftlichen Erfolg, den braucht man klarerweise, weil eins ist uns schon sehr wohl bewusst, dass wir, und du hast es ja angesprochen und auch recherchiert, mittlerweile, glaube ich, über 750 Mitarbeiter haben. Und das ist auch eine Riesenverantwortung, wo wir haben. Und das ist uns schon sehr bewusst, weil da sehr viele Familien dranhängen. Und darf man mit dem nicht leichtsinnig sein. Und man muss natürlich auch schauen, dass man wirtschaftlich schon erfolgreich bleibt, weil wenn du in Schwierigkeiten gerätst, dann das schaut so nach außen immer alles so vielleicht toll aus, aber es ist schon sehr viel harte Arbeit und oft mit sehr viel, sage ich mal, Schwierigkeiten, Ärger. Da gibt es viele, viele Dinge, wo ich sage, ja, es ist oft nicht einfach, ohne dass ich jetzt jammern will, sondern es macht ja auf der anderen Seite sehr Spaß, wenn man sehr viel Spaß, wenn man erfolgreich ist, weil ich glaube, das ist ja der Antrieb letztendlich, wenn ich heute was mache und die Dinge genau funktionieren. Ich nehme jetzt gerade ein Beispiel, wir übernehmen, haben die Möglichkeit, ein Unternehmen wieder uns zu erweitern, expandieren, und oft ist ja Unternehmen, gibt es verschiedene Gründe, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, und dann sagt man, okay, man einigt sich, man übernimmt das Autohaus, quasi stülpt, wir haben de facto ein System, das wir überall fast gleich haben, und stülpt das System über. und man sieht dann irgendwann in 2-3 Jahren, das dauert einfach eine gewisse Zeit, greift, ist das einfach ein wirtschaftlich schlechtes Unternehmen, das eigentlich einen Misserfolg gehabt hat, vielleicht sogar Konkurs war, dann auf einmal funktioniert das wieder mit denselben Mitarbeitern oder sage ich mal mit anderen denselben Mitarbeitern, dann ist das irgendwo der Antrieb, dass man sagt, okay, das hat jetzt wieder funktioniert, das macht Spaß und man ist da erfolgreich. Das ist vielleicht ein wirtschaftlicher Erfolg, aber wobei, wie ich jetzt erst gesagt habe, Geld ist nicht alles und man kann damit andere fließen. Ich glaube, wichtig ist schon eine gewisse Demut und Dankbarkeit, einfach, dass man gesund ist, dass das mit der Familie alles passt. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich gehe sehr gerne am Berg, gehe Skitouren und das ist für mich einfach, glaube ich, eine nette Freundesrunde haben. Also meine Freundschaften sind sehr, sehr wichtig für mich. Das ist für mich, ich möchte jetzt nicht sagen Erfolg, aber ich glaube, das ist auch ein Antrieb, dass ich sage, wenn das alles funktioniert und das alles in Einklang zu bringen, Familie, Freundeskreis, Sport und sozusagen die Firma, dann glaube ich, macht das Spaß und dann ist man erfolgreich. Und ich betreibe daheim eine Landwirtschaft seit vielen, vielen Jahren. Also
war sogar ein Studium dabei oder ein Lehrgang? Oder?
Ich habe den Facharbeiter gemacht, den landwirtschaftlichen Facharbeiter. Mhm. Und das ist für mich eigentlich so am Wochenende im Mai Ausgleich. Also ich habe jetzt keinen Milchbetrieb, sondern verkaufe Fleisch, habe auch Hofverkauf. Also das mache ich ja selber. Vorher die Kühe selber zum Metzger und verkaufe das Fleisch dann, vakuumiere es. Und das ist so mein Steckenpferd, was ich einfach gern mache. Und das ist letztendlich auch ein Produkt, was du produzierst, wenn du Fleisch sozusagen dann verkaufst und dir die Leute dann Fotos schicken von Rinderbraten und so und bedanken sie für das tolle Fleisch und so. Das ist dann für mich wieder Ansporn, einfach so Dinge zu machen. Und gerade wo jetzt diese schwierige Zeit des Lockdowns war, wo der erste Lockdown war, das war schon mal eine Phase, wo man dachte, ist das jetzt gewesen? Geht jetzt wirklich alles den Bach runter? Alles, was man sich so geschaffen hat, aufgebaut hat? Zum Glück hat sich das ja eh nicht so bestätigt, aber ich werde es nie vergessen, ich bin da am Balkon gestanden und habe runtergeschaut aufs Feld und habe meine Kühe gesehen und zumindest eins habe ich gewusst, sage ich, verhungern muss ich nicht, wenn jetzt wirklich alles den Bach runtergeht. Also war schon einmal eine sehr dramatische Situation, weil es ist ja Gott sei Dank alles dann deutlich besser ausgegangen, wie am Anfang befürchtet. Aber es war schon mal eine Phase und man sieht es jetzt ja an den Leuten, das ist jetzt nicht nur bei mir, das ist einfach das Thema Regionalität, Heimat schon an Bedeutung gewonnen hat. Und bei mir war das immer sehr geprägt, denn ich weiß, wo ich damals von der HTL immer mit Zug, nach Oberösterreich gefahren.
In Steyr.
Steyr, genau. Und quasi, wo ich dann die Berge wieder gesehen habe, dann ist mir mein Herz aufgegangen, weil ich wusste, jetzt habe ich es nicht mehr weit. Und habe mich einfach gefreut, wieder meine Freunde zu treffen und einfach in der Heimat zu sein. Und ich bin sehr, sehr heimatverbunden, muss ich schon sagen.
Also ich glaube, was man da recht gut raushört, ist, wenn es dir gut geht, dann laufen auch alle anderen Lebensbereiche gut. Also ja. Dir wird es wahrscheinlich weniger bringen, wenn jetzt nur die Firma gut läuft, aber dafür leidet die Landwirtschaft oder sowas darunter.
Genau. Ja. Also ist wichtig, wie ich gesagt habe, es ist alles, irgendwo muss im Einklang sein und wenn das alles funktioniert und alles passt und ich sag, die wichtigsten Dinge sind einfach, wie ich gesagt habe, sind die Familie, die Gesundheit, der wirtschaftliche Erfolg, das ist auch wichtig, aber das ist von der Reihung her doch deutlich hinter dem, was ich jetzt gesagt habe.
Ich würde gerne nochmals auf den wirtschaftlichen Erfolg eingehen, weil ihr ja auch expandiert und so weiter. Wird das mit der Zeit einfacher? Also wenn man jetzt den 20. Standort eröffnet beispielsweise, ist das jetzt einfacher als wie den 3. oder 4. oder ist man da immer mit neuen Herausforderungen konfrontiert, wo man denkt, oh, das ist aber jetzt nicht auf irgendeinem Blatt Papier gestanden?
Ja, es ist so, natürlich, es ist keine Übernahme, wenn wir jetzt bei den Firmenübernahmen so bleiben, es ist keine Übernahme gleich wie die andere, das muss ich vorweg schicken. Aber es ist schon so, dass natürlich eine gewisse Routine da ist. Einfach wie Systematik, wie ich gehe um mit was mache ich wann, dass ich natürlich mal die Mitarbeiter einbinde, dass ich mal versuche dann, weil ja doch, wenn sowas passiert, eine Übernahme ist immer für die betroffenen Mitarbeiter schon Unsicherheit, Unruhe, schlechte Stimmung, egal ob der Firma, ob es der vorher gut oder schlecht gegangen ist, aber es ist immer irgendwo ganz schwierige Situation für die Mitarbeiter. Und da muss man einfach schauen, dass man gleich mal Vertrauen schafft, dass man gewisse Maßnahmen einfach setzt, dass man sagt, pass auf, es braucht keine Angst haben, es muss nur jeder mitziehen. Ich meine, klar, es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt an die letzte Übernahme denke, die war in dem Fall in Bayern draußen, in Bad Wisse, relativ ein großer BMW-Betrieb, ein gut geführter Betrieb einfach, wo der Eigentümer gesagt hat, er hat ein gewisses Alter, die Tochter will das nicht übernehmen, er würde das gerne in Unternehmen übergeben, seine Mitarbeiter einfach, wo er Vertrauen hat. Und die Übernahme war sowas von reibungslos, weil wir null Probleme gehabt haben, weil einfach die Mitarbeiter alle gut geführt und es war ein toll geführtes Haus. Da hast du natürlich wenig Probleme gehabt. Wir haben aber einen anderen Betrieb übernommen, wo einfach die Führung nicht so optimal war, wo es natürlich dann schon mit Mitarbeitern Themen hast, wo einfach dann oft auch gegen das Unternehmen gearbeitet wird. Und das geht natürlich dann auch nicht. Also man muss dann schon, sage ich mal, die, wo jetzt glauben, sie müssen jetzt da nicht mitziehen, da muss man einmal, wenn es unpopulär ist, harte Maßnahmen setzen und sagen, passen Sie auf, wir passen nicht zusammen, wir trennen uns jetzt einfach. Also auch diese Dinge, die sind nicht toll. Also es ist auch immer wieder, wenn sowas ist, schon auch belastend für alle, aber es ist leider auch notwendig ab und zu. Aber wie gesagt, das haben wir zum Glück nicht sehr oft und für unsere Mitarbeiter muss ich echt sagen, haben wir alle sehr, sehr lange. Wir haben jetzt gerade letzte Woche war ein Mitarbeiter da, der bei uns eine Lehre angefangen hat, jetzt 40 Jahre schon im Unternehmen ist. Und das haben wir wirklich am laufenden Band, dass wir einfach Mitarbeiterehrungen haben, wo Leute bei uns eine Lehre anfangen und dann auch wirklich bei uns mittlerweile in Pension gehen, weil es uns doch jetzt, wir haben heuer 45-Jahr-Jubiläum und dadurch haben wir auch Mitarbeiter, die wirklich bei uns in Pension gehen.
Was ist da euer Erfolgsrezept? Also liegt das an der Firmenphilosophie oder warum bleiben die Mitarbeiter so lange?
Ja, ich denke schon, dass die Wertschätzung gegenüber Mitarbeiter, weil
es gibt ja einige, die sagen, das sind bezahlte Feinde.
Nein, das muss ich ganz klar sagen, das ist bei uns nicht so. Und ich glaube, da haben wir auch das Image dazu und das kann man sich ja auch nicht kaufen, so ein Image, sondern das muss man sich auch, glaube ich, arbeiten, dass ein Mitarbeiter auf Augenhöhe begegnet. Und weil selber kannst du es ja nicht machen. Du kannst ja nur erfolgreich sein, wenn du motivierte Mitarbeiter hast, die gerne im Unternehmen sind. Nur dann, und das muss ich sagen, das ist ganz klar unser Erfolgskonzept. Das bin nicht ich, nicht meine Brüder, damals die Eltern, sondern das sind unsere Mitarbeiter. Wenn die Mitarbeiter gerne in die Firma gehen, das nach außen, die sind ja auch Botschafter letztendlich. Und wenn das funktioniert, dann hast du zumindest der Basis, dass du erfolgreich bist. Klar, muss man dann selber das Unternehmen steuern, das ganze Betriebswirtschaftliche, dann, aber es ist zumindest das wichtigste Fundament sind Mitarbeiter, die funktionieren, die gerne in die Firma gehen und die einfach sagen, das ist mein Unternehmen, da ist mein Chef da. Das, glaube ich, ist das Wichtigste überhaupt.
Der Christoph Bründl von Bründl's Boot hat ja auch zu mir gesagt, es geht nicht darum, wie viele wir sind, sondern es geht darum, wie stark wir sind. Genau. Weil das ist dann schon ein springender Punkt, weil ja irgendwie unsere Gesellschaft schon mehr oder weniger dazu zwingt, immer mehr, größer wachsen und so weiter, aber der Außenumsatz, der zählt ja quasi nichts oder die Mitarbeiterzahlen, die zählen ja alles, mehr oder weniger nichts. Es geht ja eigentlich nur darum, damit das, also dass alles solide ist und dass alles wie Zahnräder ineinander greift, oder?
So ist es. Also bei uns ist es komplett gleich. Also irgendwelche Umsatzgrößen sind für uns wirklich nicht relevant. Klar braucht man Umsatz, dass wir das Unternehmen erfolgreich führen können. Das ist auch logisch. Aber wir streben jetzt nicht, dass man sagt, jetzt müssen wir nur mehr Umsatz machen und nur mehr. Das haben wir jetzt nicht ganz oben auf die, sage ich mal, auf unserer Agenda. Für uns ist wichtig einfach, dass man schon wirtschaftlich erfolgreich ist, wie ich schon erwähnt habe. Aber uns ist auch wichtig, dass die Mitarbeiter, dass das passt, dass die sich wohlfühlen. Und ich kann da immer nur wieder ein Beispiel sagen, weil wir heuer eben das 45-Jährige haben. Jetzt ist natürlich Corona-bedingt, ist alles ein bisschen schwierig, aber damals halt das 40-Jahr, die 40-Jahr-Feier, da haben wir überlegt, ja, was machst du? 40 Jahre ist ja doch irgendwo ein Meilenstein und sogar ein gutes Stück Erfolgsgeschichte. Dann haben wir gesagt, ja, was machen wir? Und irgendwann haben wir gesagt, nein, also was wir sicher nicht machen, ist irgendein Riesending für, sage ich, für Medien, für Presse, Politik. Haben wir ganz bewusst komplett verzichtet drauf. Wir haben zwar so Sondermodelle kreiert, die interessant waren für unsere Kunden vom vom Pricing her. Einfach so ein bisschen das Thema haben wir in den Produkten mit aufgenommen und haben uns dafür entschieden, dass wir ein Mitarbeiterfest machen, ein Familienfest, wo auch Mitarbeiter ihre Familienangehörigen mitnehmen haben können. Und das haben wir in Kufstein damals gemacht. Ich glaube, wir waren 500 Leute, die da waren jetzt. Da sind mit von allen, also man muss ja sagen, vom Bodensee bis Freilassing, da bei Salzburg, Rosenheim, überall mit die Busse hergekommen und haben teilweise die Großeltern mitgehabt. Wir haben dann so einen Standl aufgebaut mit so ein bisschen so Festivalcharakter, mit Schießbuden und Go-Kart-Rennstrecke etc. etc. Und das war einfach ganz was Besonderes. Ja.
Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Was erwartet dich in der Zukunft oder was erwartet dem Unternehmen in der Zukunft? Wie plant ihr weiter? Was wollt ihr noch erreichen? Also du hast ja gesagt, also unbedingt expandieren und unbedingt jetzt Umsatz steigern auf Biegen und Brechen, das zählt ja alles nicht dazu oder das zählt nicht zu viel bei euch. Also wie denkst du, wollt ihr euch in der Zukunft weiterentwickeln?
Also ich glaube, was ein großer, wichtiger Punkt ist einfach, dass man auch, wenn man jetzt nicht unbedingt die Expansion im Fokus hat, sondern, aber du hast ja tagtäglich, und das muss ich schon sagen, und ich glaube, das zeichnet halt auch einen Unternehmer aus, dass ich verbringe oft in der Nacht, wenn du nicht schlafen kannst, oder mal ständig, dass man halt Prozesse versucht weiterzuentwickeln, Verbesserungen, wenn man sagt, wenn man sich jetzt nicht gerade eben um Expansionen kümmert, dann im Abläufe vielleicht versucht zu optimieren, da gibt es ja ständig was zu tun und dann bist du halt mit dem Bereich beschäftigt. Aber wie jetzt erst eben schon gesagt habe, das oberste Ziel, das kann ich immer wieder nur sagen, ist einfach versuchen, das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich zu halten, weil nur dann, sozusagen, wenn es dem Unternehmen gut geht, dann kann ja die Mitarbeiter dann Löhne zahlen, dann kann man auch gewisse Dinge machen, Ausflüge machen, Prämien zahlen, alle diese Dinge, die sonst halt nicht möglich sind. Und das ist eigentlich so das oberste Ziel, dass wir versuchen einfach, dass die Unternehmen funktionieren.
Ich höre da etwas Wesentliches raus, weil viele Unternehmer, die wollen ja immer Veränderung, aber ihr dreht ja quasi an den Stellschrauben, wo du sagst, okay, das funktioniert jetzt nicht so gut und das wollen wir optimieren. Es gibt ja auch einige Unternehmer, die was sagen, okay, ich muss irgendetwas verändern und dann verändern sie ausgerechnet die Prozesse, was bereits funktionieren. Also ich glaube, das ist auch eins euer Erfolgsgeheimnisse,
genau. Oder? Also, eins unserer Kernaussagen ist auch Kontinuität. Ja. Steht auch ganz oben bei uns. Einfach nicht wie einige immer versuchen, dann das Rad neu zu erfinden, sondern never change a running system. Mal grundsätzlich, wenn Dinge funktionieren, muss ich nicht mit Gewalt immer was verändern. Das einmal primär. Aber natürlich, wenn man nie was verändert, dann natürlich Stillstand ist Rückschritt, ist auch klar. Von daher, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man eben immer wieder Prozesse analysiert, die Zeit verändert sich, die Kunden verändern sich, die Welt verändert sich und das ist schon wichtig, dass du immer wieder die neu sozusagen aufstellst, eben Analysen fährst und sagst, passt es noch, wenn wir das so machen, weil eben sich gewisse Dinge verändert haben. Ich glaube, das ist halt wichtig, aber Dinge, die gut funktionieren, dann zu sagen, das wird jetzt alles geändert, das machen wir nicht. Also von daher denke ich, ist Kontinuität in unserer Kernaussage.
Ja. Die einzige Konstante ist ja die Veränderung.
So ist es,
ich habe noch eine Frage an dich, und zwar die Abschlussfrage, und das ist eigentlich immer dieselbe. Was möchtest du noch sagen? Das kann jetzt alles sein. Ein Zitat, du kannst den Zuhörern und Zuhörerinnen etwas mitgeben auf die Reise, was ihnen noch bevorsteht.
Na, ich glaube, also zumindest ist das mein Credo, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist Zufriedenheit, weil ich erlebe schon immer wieder Leute, die halt den ganzen Tag irgendwo jammern, die Fehler bei anderen suchen, sondern wichtig ist schon eben, wir leben in so einem schönen Land, da kann immer Politik schlecht reden, ich kann aber das Gute drin suchen und ich bin immer Mensch, das ist sozusagen versucht, das Gute im Menschen zu suchen. Mir ist einfach wichtig, eben die einfachen Dinge im Leben, dass ich mir sage, ich kann mit meinem Mountainbiker mal einen Berg hochfahren, ich habe mir jetzt gerade ein neues Rad gekauft, mein letztes Mountainbiker ist 20 Jahre alt gewesen. Meine Freunde haben immer gesagt, wenn wir einmal im Jahr so ein Gaudi-Rennen fahren, haben sie gesagt, du musst einmal ein neues Radl kaufen, es hat 15 oder 16 Kilo gehabt, sage ich, du kannst nie eine Top-Zeit fahren, wobei wir wirklich nur zur Gaudi fahren.
Das ist ja schon und jetzt fast haben wir ein Oldtimer.
Es ist Oldtimer, genau. Nach 20 Jahren ein neues Mountainbike gekauft und ich habe so eine Freude damit, weil ich sage, jetzt haben wir wieder mal was geleistet, wo ich sage, und das sind die einfachen Dinge, das ist nichts Großartiges, nichts Triviales, aber die einfachen Dinge im Leben sind wichtig. Einmal vielleicht gut essen gehen und einfach das genießen. Und das ist für mich persönlich jetzt das Wichtigste. Eine Bergtour machen, die Landschaft genießen, einfach froh zu sein, dankbar zu sein, hier leben zu dürfen. Das ist so mein Kernkredo.
Sehr schön, ja. Sehr schön. Gerald, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung zu dir, zu euch nach Kufstein und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Ich sage danke fürs Gespräch.
Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.